ARD.
Hey, hier ist Kai Schrauberos. Keine Sorge, ich bin nur zu Besuch, aber ich habe eine interessante Geschichte für euch mitgebracht. Wir alle kennen sie, Scam-Nachrichten. Jemand verspricht uns die große Liebe, einen krassen Job oder das schnell verdiente Geld. Aber was kaum jemand weiß, dahinter steckt ein System von Ausbeutung, Sklaverei und Menschenhandel. In Südostasien gibt es eine globale Scam-Industrie und wir waren bei einem ihrer Scam-Hotspots. Denn plötzlich, im Herbst 2025, fliegen auf die berühmteste Scam-Fabrik der Welt Bomben. Erleben wir gerade das Ende der gigantischen Scam-Industrie in Myanmar? Das hier ist Deep Doku und ihr hört jetzt Teil 1 von Legion, War on Scam. Anfang November 2025. Wir stehen auf einem Hügel, nur ein paar Kilometer außerhalb von Mae Sot, einer Stadt im Nordwesten Thailands. Seit Tagen gießt es hier immer wieder in Strömen. Von diesem Hügel aus blicken wir auf Myanmar. Es ist nicht weit. Das Land liegt direkt hinter dem Grenzfluss Moy, vielleicht einen Kilometer von hier entfernt. Entlang dieses Grenzflusses, dort auf der burmesischen Seite, ist in den letzten Jahren eine gigantische Scam-Industrie entstanden. Es gibt Scam-Fabriken, so groß wie Städte. An die 100.000 Menschen sitzen dort und betrügen andere, mit gefälschten Krypto-Investments und sogenannten Love-Scams. Auch in Deutschland verlieren Menschen jedes Jahr Millionen durch diesen Betrug. Doch viele der ScammerInnen sind selbst Opfer. Opfer von Menschenhandel. Sie werden gezwungen zu scammen, mit Gewalt und Folter. Davon haben wir in unserer letzten Staffel erzählt, House of Scam. Doch jetzt, im November 2025, ist alles anders. Plötzlich ist KK Park wieder in den Nachrichten, die wohl bekannteste Scam-Fabrik der Welt. Und die Nachrichten, die sind überraschend.
In Myanmar hat das Militär mit einer groß angelegten Razzia für Aufsehen gesorgt.
Hier der Schweizer Rundfunk.
Bei der Razzia wurde eine Internetbetrugsfabrik durchsucht. Im Grenzgebiet zwischen Myanmar und Thailand gibt es mehrere dieser Fabriken.
Die Militärregierung in Myanmar veröffentlicht Fotos von ihrer Razzia. Sie zeigen schwer bewaffnete Soldaten, wie sie Gänge in leeren Gebäuden sichern. Oder wie sie mit einem kleinen Haufen Starlink-Terminals posieren, die sie am Tag zuvor sichergestellt haben. Über 2000 Menschen sollen am 19. Oktober festgenommen worden sein. Von denen veröffentlicht das Militär allerdings keine Fotos. Kein einziges. Doch ein paar Tage später tauchen Dutzende Videos auf, bei YouTube und Telegram. Videos wie das hier. Darin ist eine Gruppe Frauen zu sehen, offenbar aus Myanmar. Sie suchen einen Ausgang aus KK Park. Das Haupttor sei bewacht vom burmesischen Militär, sagen sie. Dann stehen sie am Hinterausgang. Der Grenzfluss Moye ist zu sehen, am anderen Ufer die thailändische Armee. Sie wollen nicht festgenommen werden, sagt eine der Frauen. Andere Videos zeigen Menschenströme auf staubigen Straßen. Am Straßenrand stehen Menschen mit Rollkoffern, andere eilen mit schnellen Schritten von KK Park davon. Auch sie sind teils schwer bepackt, als hätten sie ihr ganzes Hab und Gut dabei. Manche von ihnen haben einen Regenschirm, um sich vor der Sonne zu schützen. Andere tragen Masken, vielleicht wegen des Staubs, vielleicht aber auch, um nicht erkannt zu werden. Wohin sie wollen, ist unklar. Aber es sieht aus wie einfach weg. Als wir das letzte Mal hier oben standen, im Februar 2025, da waren noch Baukräne zu sehen, Generatoren zu hören und Scheinwerfer erleuchteten grell den Horizont. Jetzt, Anfang November 2025, da ist alles anders. Aus KK Park steigen immer wieder Rauchwolken auf. Auf KK Park fallen Bomben. Tag für Tag für Tag. Und wir sind wieder hier, an der Grenze. Weil wir wissen wollen, ist das hier vielleicht das Ende der Scam-Fabriken in Myanmar. Ich bin Kasra Beros und das ist Legion, War on Scam, Teil 1. diesen Tagen, nach der Razzia des burmesischen Militärs und der Massenflucht aus der Scam-Fabrik, ist die Lage unübersichtlich. Immer mehr Menschen fliehen aus Myanmar nach Thailand. Fotos zeigen kleine Boote voller Menschen, die über den Grenzfluss Moi übersetzen. Viele stranden auf der burmesischen Seite, also noch in Myanmar. Ohne Geld, ohne ein Dach über dem Kopf, ohne Essen oder Wasser. Meist sind sie in Gruppen unterwegs, mit Freundinnen oder Kolleginnen, die sie in KK Park kennengelernt haben. Einer von ihnen ist ein junger Mann, der mit einer Gruppe von ca. 20 Filipinos in Miawadi strandet, also der burmesischen Schwesterstadt Mesots. Über WhatsApp versuchen sie, Hilfe zu bekommen und einen Weg nach Thailand zu finden. In einem ersten Video, das wir in diesen Tagen sehen, ruft er seine Gruppe zusammen. Kommt ins Video, sagt er. Es ist wichtig, dass sie sehen, was wir anhaben. Sie, damit meint er die MitarbeiterInnen der philippinischen Botschaft in Myanmar, die irgendwie versuchen, ihre Landsleute rauszubuxieren. In einem anderen Video, das jemand aus der Gruppe ein paar Minuten später postet, stehen sie am Grenzfluss Moi. Wir können nicht rüber, sagt die Frau. Was sollen wir machen? Im Hintergrund ist ein Mann zu sehen, der mit den Armen wedelt und signalisiert, hier geht es nicht weiter. In diesen Tagen tauchen immer wieder Videos von Menschen auf, die einfach in den Fluss springen und rüberschwimmen. Aber wegen des vielen Regens ist die Strömung stark. Es gibt auch Videos von Leichen, die vom Fluss davongetragen werden. Auch deshalb lotsen BotschaftsmitarbeiterInnen die Gruppe zu einem Bootsanleger. Dort sollen sie übersetzen.
We haven't crossed the river yet, ma'am. From here we are going to transfer over there.
Im Video ist das verdreckte Flussufer zu sehen. Plastikflaschen treiben von rechts nach links durchs Bild. Und in etwas Entfernung ein kleines, schmales Boot.
We are here now, ma'am. We are going to transfer to the other side.
Und 5 Minuten später ist es soweit.
Over there.
Auf der anderen Seite wartet das thailändische Militär auf die Gruppe. Und hier verliert sich ihre Spur. Der Flughafen in Mesot hat eine Besonderheit. Wenn man dort landet, wird man mit lauter, aber beruhigender Musik beschallt. Mit so einer Art thailändischer Fahrstuhlmusik. Als wir vor 9 Monaten, also Anfang Februar 25, das letzte Mal hier gelandet sind, mussten wir einen längeren Fragebogen ausfüllen und uns belehren lassen. Don't cross the river. Geht nicht über den Fluss. Jetzt wird der Reisepass unseres Reporters Sören Musial nur kurz abfotografiert. Dann kann er gehen. Kurz danach trifft Sören zwei alte Bekannte, Su Miat und Sia Lin, die beiden burmesischen Journalistinnen, die uns schon bei unserem letzten Besuch vor Ort begleitet haben. Auch dieses Mal sind wir auf ihre Expertise und Ortskenntnis angewiesen. Natürlich haben sie die Lage in Myanmar genau beobachtet. Die Detonationen sind teilweise bis nach Mesot zu hören, bis ins Hotelzimmer zu spüren. Die letzte Explosion muss kurz nach Sörens Landung gewesen sein, übertönt von der Fahrstuhlmusik am Flughafen. Über 1000 Menschen sind in den letzten Tagen nach Thailand geflohen, erzählt Su.
Ja, there are a lot of people from the Philippines.
Yes, they have the Philippines and also the African.
Die meisten von ihnen stammen aus den Philippinen, afrikanischen Ländern oder Indien. Und sie sind immer noch in Mesot, sagt sie ja, in einer von 4 Notunterkünften hier in der Stadt. Eines dieser Camps liegt im Norden, knapp 20 Minuten vom Zentrum entfernt. Alle nennen es Friendship Bridge Number 2. Eigentlich ist Friendship Bridge Number 2 eine Brücke, knapp 2 Kilometer entfernt von hier. Su und Sören stehen vor einem riesigen Gebäudekomplex mit senfgelben Dächern. Sieht ein bisschen so aus wie ein zu großer Busbahnhof. Terminals mit langen, gelben Dächern, unter denen Busse halten könnten oder LKW. Denn eigentlich ist das hier eine große Zollstation für den Grenzverkehr zwischen Thailand und Myanmar. Alles ist umgeben von 2 Meter hohen Metallzäunen.
So they are staying here the whole time?
Yes.
So they're not inside. Or are there people inside also?
Doch statt Fahrzeugen sind unter diesen Dächern Menschen untergebracht. Hunderte von ihnen sitzen auf Plastikstühlen oder Decken, die auf dem Betonboden liegen. Reisekoffer und Taschen stehen rum.
It's where it looks bad. To stay like this all the time.
Der Anblick ist wirklich kein guter. Die meisten hier sind Männer. Wir rufen, kommt her. Keine Videos, keine Fotos. Einer der Männer macht ein Angebot. Bring Zigaretten mit, dann kannst du Fotos machen, ruft er und posiert dann wie so ein Bodybuilder.
Okay, next time.
Bisher gibt es nur einige wenige Bilder aus diesem Camp. Fotos und ein paar Filmaufnahmen. Sia war eine der wenigen Journalisten, die hier rein durften. 10 Minuten Fotos machen, keine Interviews. Gesprochen hat bisher niemand mit den Menschen, die hier tagelang draußen und auf dem Boden kampieren müssen.
Do you want to try to enter?
Sure.
Sia, Sue und Sören fahren also einmal um das Gebäude herum. Die breite Straße, über die einst reger Handel floss, ist leer. Am Eingang zum senfgelben Gebäudekomplex dann ein kleiner Checkpoint. 4 Männer in unterschiedlichen Uniformen stehen rum. Und ihre Verwirrung ist einigermaßen groß, als wir direkt am Checkpoint anhalten und aussteigen. Englisch spricht niemand. Die Kommunikation läuft über Google Translator. Guten Tag, ich bin deutscher Journalist. Ich möchte Interviews führen und keine Fotos machen. Irgendwie sowas tippt Sören in sein Handy. Der Sicherheitstyp liest, dann Ratlosigkeit. Ein paar Augenblicke später kommt sein uniformierter Vorgesetzter auf einem Motorroller angefahren und will wissen, was wir wollen, funkt irgendwelche Menschen an. So geht es ein paar Minuten. Dann heißt es, wir sollen eine Genehmigung beantragen bei den thailändischen Behörden. Das machen wir natürlich, aber nach einigen Tagen bekommen wir wenig überraschend eine Absage. Es scheint relativ offensichtlich, dass hier niemand ein Interesse daran hat, Journalistinnen Zugang zu geben zu den Camps. Zum Glück aber kennen wir Leute, die hier täglich ein- und ausgehen im Camp an der Friendship Bridge No. 2.
I think the fear is that international journalists don't give Thailand the benefit of the doubt in a sense. Like it's always so critical.
Das sind Judah Tana und Amy Miller.
And you think that's unfair?
Well, I always think that a story should both sides should
sure.
be told.
Die beiden gibt's eigentlich nur im Doppelpack. Seit Jahren helfen sie mit ihren NGOs, Menschen aus den Scam-Fabriken zu holen und dann hier in Thailand zu versorgen. Deswegen sind sie täglich an der Friendship Bridge No. 2. Judah sagt, die Thai-Behörden seien stets besorgt, zu negativ dargestellt zu werden von der internationalen Presse. Und es sieht ja auch schlimm aus von außen, diese Menschen, die tagelang draußen kampieren müssen. Judah und Amy sehen die Lage aber ziemlich ausgewogen.
They're living in a car park outside. Mm-hmm. Yeah.
So it's bad.
They're living in a car park outside.
And do they...
They're getting fed.
They're getting fed. They have bathrooms.
Ja, die Menschen leben unter freiem Himmel. Aber es gibt Essen. Es gibt sanitäre Anlagen.
They have freedom of movement inside that area. You know what I mean? Like we brought in sporting equipment. They're playing with balls and you know what I mean? Like we're trying to do what we can while they're just waiting.
Es gibt Sportgeräte, um die Zeit totzuschlagen.
From a humanitarian point of view, we should do a lot better. But from a crisis point of view, everyone is okay.
Alles in allem, aus humanitärer Sicht sollte es besser sein. Angesichts der Krise gerade geht es allen soweit gut. Inzwischen sind es über 1.500 Menschen, die Thailand innerhalb kürzester Zeit aufnehmen und versorgen muss. Menschen, von denen Thailand nicht weiß, was genau von ihnen zu halten ist.
But to play the devil's advocate, you also have 1.500 people, where a very large majority are expected to be criminals.
Judah sagt, bei den 1.500 Menschen muss man davon ausgehen, dass es sich mehrheitlich um Kriminelle handelt.
That's a national security issue. Mm-hmm. In any country of the world, if you have national security issue, you're not going to allow civilians or reporters in.
In keinem Land der Welt würden Journalistinnen in so einer Situation einfach so Zugang bekommen. Judah und Amy setzen sich seit Jahren für Opfer von Menschenhandel und Folter aus den Scam-Fabriken in Myanmar ein. Aber bei den Menschen, die in den letzten Tagen nach Thailand gekommen sind, sind auch sie sich nicht sicher, wie viele von ihnen wirklich Opfer von Menschenhandel sind und wie viele Kriminelle, die freiwillig hier sind.
But there is this very, very broad gray area, and that's the world we live in.
Der Grund dafür liegt in dem riesigen Graubereich, in dem wir uns hier bewegen.
And both things can be true. So, and that's the dynamic around trafficking for forced criminality. Both of those things are true. You are a criminal and you are a trafficking victim.
Denn an sich kann beides stimmen. Eine Person kann ursprünglich freiwillig zum Scam nach Myanmar gekommen sein und trotzdem ausgebeutet werden. Vor allem aber hat KK Park in den letzten Jahren eine Entwicklung durchgemacht.
It just evolves, and where KK Park used to be the worst of the compounds, it was so brutal in the beginning. It was horrific, what was going on there. And we're like, well, now we're like.
Während KK Park noch vor ein paar Jahren einer der schlimmsten Orte an der Grenze war, hat sich das im Laufe der Zeit verändert.
I mean, the crazy thing about KK Park is you can interview people now, and they didn't even know that abuse happened. Like they've never experienced it. They'd be like, they were mean to us sometimes, but I interviewing some South Africans the other week and they had never seen anyone got hit. Never.
Right.
The whole time they were there.
Wenn Judah und Amy heute Leute interviewen, die in KK Park waren, dann kommt es immer wieder vor, dass diese nie Gewalt erlebt oder auch nur gesehen haben.
Yeah, you're like, okay, they're like, we can't go home, we haven't gotten our salary, but like, we're like, well, people down south of you are literally, I mean, we had a guy die last week, you know, and so you're like, it's all relative as far as the treatment.
In anderen Scam-Fabriken, tiefer im Süden hingegen, gibt es weiterhin Folter. Erst letzte Woche ist dort ein Mensch ums Leben gekommen, sagt Amy. Der Grund dafür, die Unternehmen in KK Park setzen schon seit geraumer Zeit immer stärker auf Menschen, die freiwillig kommen, um Leute zu scammen. Sogenannte Karriere-Scammer, die das also als Job machen wollen.
Because I couldn't tell you what percentage of these people are career scammers and what percentage are human trafficking victims. I can't give you those stats.
Deshalb ist schwer zu sagen, wie viele der über 1.500 Menschen, die gerade nach Thailand gekommen sind, wirklich Opfer von Menschenhandel und Folter sind und wie viele eben Kriminelle, die freiwillig scammen. Deswegen redet Judah von einem Sicherheitsproblem. Etwa zwei Wochen später, als wir schon wieder in Deutschland sind, bekommen wir von einem unserer Kontakte vor Ort eine Nachricht auf WhatsApp. Wollt ihr mit den philippinischen Opfern sprechen? Wollen wir.
Hello, sir. Good evening.
Good evening. How are you?
I'm fine, sir.
Where are you right now?
We are on the Philippines, sir.
Mm-hmm. And how are you all?
We're fine, sir.
Auf der anderen Seite der Leitung sind vier Personen aus der Gruppe, die wir in den Videos vom Anfang der Folge gesehen haben. Nach der Razzia in KK Park versuchen sie zum Grenzfluss zu gelangen, überqueren ihn schließlich und treffen dann auf das thailändische Militär.
Yeah, but I hope I already told you my name, but I know maybe it's recorded, right? Yes, my name is just confidential.
Yeah, no problem.
Inzwischen sind die vier wieder in ihrer Heimat, den Philippinen. Sie wollen anonym bleiben, aber ihre Namen decken sich mit den Unterlagen der philippinischen Behörden, die uns vorliegen. Die zwei Frauen, die vor allem das Wort ergreifen, nennen wir hier Maria und Lisa. Wir fragen sie nach ihrer Flucht aus KK Park. Sie erzählen von der Razzia. Von einem Tag auf den anderen wird die Stromversorgung schlechter und die Internetverbindung stockt. Sie glauben, das ist der Anfang ihrer versprochenen Rettung. Denn seit Monaten sind sie schon in Kontakt mit der philippinischen Botschaft in Myanmar. Mit einem Handy, das sie versteckt halten, nehmen sie Kontakt auf, weil sie raus wollen aus KK Park. Und seit Monaten heißt es, wartet. Als dann am 19. Oktober das burmesische Militär in Teile KK Parks marschiert, glauben sie, das muss sie sein, die Rettung. Aber ihre chinesischen Bosse sagen ihnen, bleibt in euren Zimmern, wartet auf Anweisungen. Doch aus ihren Fenstern sehen sie immer mehr Menschen mit Taschen und Koffern, die aus KK Park fliehen.
But we all already saw some of people running, every nationalities, they are running.
Also beschließen sie 3 Tage nach der Razzia am 22. Oktober
we were like running,
auch wegzulaufen.
So that we can go home.
Durch die vielen Tore KK Parks nach draußen, den vielen anderen Leuten hinterher. Doch statt der Freiheit erwarten sie uniformierte Soldaten. Und die?
Yeah, they blackmailed us.
Erpressen sie.
They let us pay 6,000 baht. Even if we don't have money, we don't have a choice.
Umgerechnet ca. 160 Euro pro Person müssen die Fliehenden zahlen, damit sie ihren Weg fortsetzen dürfen. Zu wem diese Soldaten gehören, ist unklar. Zum burmesischen Militär oder zu einer der lokalen bewaffneten Gruppen, die KK Park und die Gebiete drumherum kontrollieren.
We asked some of our coworkers that who was in KK Park for a long time.
Das Schmiergeld leihen sie sich bei einem ehemaligen Kollegen aus KK Park. Danach schlagen sie sich durch nach Miyawadi. Dort warten sie auf Mitarbeitende ihrer Botschaft, aber
no one came.
Die kommen nicht, können nicht kommen. Stattdessen erhalten sie einen Standort auf Google Maps, zu dem sie gehen sollen.
So, some military there in the border force us to cross the river so that we can go to the Thai military in the other part of the river, sir.
Es ist der kleine Bootsanleger am Grenzfluss, den wir aus dem Video kennen. Dort erwartet sie das kleine Boot, das sie letztlich nach Thailand bringen wird, zum Militär und ins Gefängnis.
We trusted them. That's why we got to Thailand. Yeah, that's why we didn't expect that we will get jailed in Thailand.
Als wir damals die Videos sehen, wissen wir nicht, was mit den Menschen passiert, die jetzt in Thailand angekommen sind. Maria sagt,
actually, sir, when we came to the Thailand, we get in the jail for a couple of days.
Dass die Gruppe sofort ins thailändische Gefängnis gebracht wird, weil sie illegal ins Land eingereist seien.
They said that we violated the from yes the illegal entry, sir, from crossing the river.
Tatsächlich ist das eine Geschichte, die wir öfter hören. Menschen, die den Fluss mit einem Boot überqueren, werden wegen illegalen Grenzübertritts festgenommen und müssen in Thailand eine Gebühr zahlen. Wer kein Geld hat, kommt für ein paar Tage in Ersatzhaft. Von dort können sie dann von ihren Botschaften ausgeflogen werden. Es ist immer schwer, solche persönlichen Geschichten vollständig zu überprüfen. In diesem Fall haben wir sogar Videos der Flucht, Nachrichten auf WhatsApp. Wir können also davon ausgehen, dass der Teil der Geschichte, also die Flucht aus KK Park, im Großen und Ganzen stimmt. Wir fragen die Gruppe auch nach ihrer Zeit davor. Was haben sie in KK Park gemacht und wie sind sie dorthin gekommen? Wurden sie verschleppt und gefoltert, wie wir es bei unseren Recherchen immer wieder gehört haben? Maria und Lisa erzählen beide das Gleiche. Sie bewerben sich im Internet für eine Stelle im Online-Kundenservice in Thailand. Und als sie die Stelle bekommen,
from Philippines to Malaysia and then we fly from Malaysia to Cambodia.
Fliegen sie von den Philippinen nach Malaysia, von dort nach Kambodscha
and Cambodia to Yangon
und dann nach Yangon in Myanmar. Diese Reiseroute unterscheidet sich allerdings stark von der, die wir bisher gehört haben. Bisher haben uns alle Menschen erzählt, dass sie für ihren neuen Job nach Bangkok geflogen sind, dort aber in ein Auto gesetzt und dann über den Grenzfluss nach Myanmar verschleppt wurden. Diese elaborierte Route mit mehreren Flügen, bei denen die Menschen ja immer sehen, wohin sie fliegen, das und noch ein paar andere Hinweise könnten Indizien dafür sein, dass diese Gruppe hier ursprünglich freiwillig nach Myanmar gereist ist, um zu scammen. Es gibt noch ein paar Punkte, die für diese Theorie sprechen. Erstens, die Philippinen haben ihre ganz eigene Geschichte mit Scamfabriken. Seit 2025 geht das Land verstärkt gegen diese vor, führt wöchentliche Razzien durch. Viele der freiwilligen ScammerInnen haben sich deshalb neue Jobs im Ausland gesucht. Zweitens, die Gruppe leiht sich das Schmiergeld für die Soldaten von einem philippinischen Kollegen aus KK Park, der dort anscheinend viel Geld verdient haben muss. Maria erzählt uns, sie habe nie Geld bekommen bis zu ihrer Rettung. Lisa hingegen sagt, sie hätten Takeaway bestellt, weil das Essen in der Kantine ungenießbar gewesen sei. All das lässt zumindest die Vermutung zu, dass Maria, Lisa und die anderen ursprünglich mal freiwillig nach Myanmar gekommen sind. Aber selbst wenn das so war, dann heißt das nicht, dass sie am Ende nicht auch Opfer sein können. Als wir mit ihnen sprechen, sagen sie,
we have no idea what kind of things that we're doing.
Sie hätten nicht gewusst, was sie dort erwarte.
We don't have money to go home and we don't have phone.
They get our passports, sir.
Angekommen in KK Park seien ihnen Handys und Pässe abgenommen worden. Dann habe das Training begonnen. Erst da hätten sie realisiert, ihre Arbeit in KK Park sind Scams. Die Scams, von denen sie durchaus schon in den Nachrichten gehört hätten.
This is the scam. This is the scam that they are talking about.
Yes, sir. It's a love scam. Cryptocurrency, sir.
Love scams. Pig butchering scams. Und sie seien bestraft worden.
When we were in KK Park, we were in the office, they treated us like animals.
Wie Tiere habe man sie behandelt, sagt Lisa. Nicht wie Menschen. Gehälter seien nicht bezahlt worden. 16 bis 18 Stunden am Tag hätten sie arbeiten müssen. Maria sagt,
I get punished. They locked us in dark room, sir. It's just a first punishment.
Sie sei in einen dunklen Raum gesperrt worden. Ohne Licht, ohne Essen, für 3 Tage. Egal, ob sie, was wir nicht wissen, ursprünglich mal freiwillig als KarrierescammerInnen nach Myanmar gekommen sind, diese Menschen haben Gewalt erfahren. Und es wird auch klar, wieso sie seit Monaten versucht haben, rauszukommen aus KK Park. Vor allem aber deckt sich all das mit dem, was Judah und Amy erzählt haben. Ja, die Bedingungen in KK Park sind untragbar. Aber in anderen Scam-Fabriken, vor allem im Süden, sind sie noch viel schlimmer und tödlicher. Laut Zahlen der thailändischen Behörden vom 5. November 2025 sind nach der Razzia in KK Park 1.598 Menschen aus Myanmar nach Thailand gekommen. Sie stammen aus über 20 Ländern. Die meisten von ihnen sind aus Indien, den Philippinen oder China. Auch aus Äthiopien oder Kenia kommen viele. Eigentlich gibt es in Thailand einen offiziellen Prozess zur Anerkennung von Opfern von Menschenhandel. Aber von den 1.598 Menschen wurden nur 5 als Opfer von Menschenhandel anerkannt. Denn die Sache hat einen Haken.
They told us, the Philippine Embassy told us, the DMW told us that we need to say that we are guilty.
So gut wie alle in den Camps plädieren auf schuldig. Darauf, kein Opfer von Menschenhandel zu sein. Sie bekennen sich schuldig, dass sie illegal nach Thailand eingereist sind.
Because if we say we are not guilty, we need to stay for 3 to 6 months, plus we need to shoulder all of the expenses by ourselves, sir. So we are afraid. Of course, we don't have money. We just want to come back home, so we choose to say guilty, sir.
Als Opfer anerkannt zu werden, hat nur Nachteile. Statt ein paar Tage ist man 3 bis 6 Monate in den bürokratischen Mühlen Thailands gefangen. Die Kosten dafür muss man dann auch noch selbst tragen. Und so bleibt vollkommen unklar, wie viele der fast 1.600 Menschen wirklich Opfer von Menschenhandel sind und zum Scammen gezwungen wurden und wie viele als KarrierescammerInnen dort waren. Selbst Amy Miller, die jeden Tag in den Camps ist, weiß das nicht.
Victims, the scammers, the people inside, the workers.
Opfer, Scammer, Arbeiter.
It's hard to know what to call them because it's a mixed bag, right?
It's a mixed bag. Und dann sind da noch die großen Fragen. Bisher haben wir immer von ungefähr 1.600 Menschen gesprochen, die aus KK Park nach Thailand geflohen sind. Dann haben wir ganz am Anfang von den gut 2.000 gehört, die das Militär in Myanmar verhaftet haben will, von denen es aber keine Fotos gibt. Macht 3.600 Menschen. Aber KK Park ist riesig. 20.000 Leute sollen hier gelebt und gearbeitet haben. Wo sind die alle hin? Und wenn das burmesische Militär angibt, im großen Stil gegen Online-Scams und Menschenhandel vorgehen zu wollen, wieso dann ausgerechnet in KK Park, einer Scam-Fabrik, die inzwischen bekannt dafür ist, eine der zahmeren zu sein? Und weshalb ausgerechnet jetzt? Die Antwort, klar, die suchen wir auf dem Hügel über KK Park. In dieser Zeit kommen Sören, Sue und Sia fast täglich hierher. Sie wollen die Detonation in KK Park selbst sehen und, weil wir hier einen Podcast machen, auch hören. Als sie auf dem Hügel ankommen, sind sie nicht allein. Ein Mann steht an sein Motorrad gelehnt und raucht. Als sie aussteigen, schaut er skeptisch. Auch er wartet. In der Entfernung ist Donner zu hören, der aus den Bergketten hinter KK Park zu uns rüberrollt.
There's some rumbling sometimes.
This is actually the fighting.
Der Bürgerkrieg in Myanmar. In diesen Tagen ist er ganz nah an der Grenze. Und dann steigt plötzlich eine Rauchwolke auf und Funken wie bei diesen Feuerwerksbatterien zu Silvester.
Fireworks?
Aber die Rauchwolke wird immer größer und die Funken lassen nicht nach. Das Artilleriegeschoss des burmesischen Militärs ist nicht in KK Park eingeschlagen, sondern ein paar Kilometer weiter südlich, im Dorf Minlet Pan. Auch da gibt es eine Scam-Fabrik. Und dort kämpft das Militär gerade gegen eine bewaffnete Gruppe der Karen, einer ethnischen Minderheit in Myanmar, die für ihre Unabhängigkeit kämpft. Nach ein paar Augenblicken macht der Typ mit dem Motorrad ein paar Aufnahmen der Rauchsäule mit seinem Handy. Dann steigt er auf und fährt davon.
So he was waiting for taking a picture?
He is not from Time Malachi, he is from VDF
side. Su sagt, er sei von der Border Guard Force, einer der bewaffneten Gruppierungen in Myanmar. Er macht Aufnahmen für deren Propagandakanäle. Ob er, wie wir, eine andere Explosion erwartet hat, eine direkt in KK Park, schwer zu sagen. Für uns ist es nicht die Explosion, wegen der wir auf den Hügel gekommen sind. Aber in diesem Moment zeigt sich ganz deutlich am Horizont, um all das hier zu verstehen, um zu verstehen, ob das hier wirklich das Ende der Scam-Industrie ist, müssen wir den Bürgerkrieg besser verstehen. Und vielleicht müssen wir dazu und gegen alle Warnungen nach Myanmar, über den Fluss. In der nächsten Folge. Den zweiten Teil von Legion, War on Scam, könnt ihr bereits jetzt in der ARD Audiothek hören. It's time to make a difference. Legion, War on Scam ist eine Produktion von der ARD und anderen. Ich bin Kaschro Beros, Host und Story Editor. Unser Autor und Producer ist Sören Musial. Unsere ReporterInnen sind Sören Musial, Su Miat und Xia Lin. Technische Produktion und Sounddesign Yannick Werner. Mit Originalmusik von Benjamin Dries. Projektleitung und Redaktion RBB Romy Sigmüller. Fact-Checking von Lisa Victoria Peter. Cover von RAM Studio. Unsere Herstellungsleitung ist Marlene Wiedersich. Unsere Executive Producer sind für Andan, Kaschro Beros und Patrick Stegemann und für den RBB Jill Hesse. Danke auch an alle, die mit uns gesprochen haben und all jenen, die nicht genannt werden können. Das war Teil 1 von Legion, War on Scam. Die zweite Folge findet ihr im Podcast Legion, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Die nächste Folge Deep Doku gibt es hier wieder in 2 Wochen. Ciao.